Ich freue mich, dass ich mit euch, ja, mit dir heute in die neue Predigtreihe starten darf und dass wir viele Spannende entdecken dürfen und dass wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben dürfen. Und als ich so in der Vorbereitung war und über diesen Sonntag so nachgedacht habe und über den Schwerpunkt, ja, und die Eröffnung des Themas, ja, was heute dran ist, da fiel mir auf, dass Menschen es ja lieben, große Geschichten zu hören. Epische Erzählungen, die sind ja etwas Fantastisches. Ja, da steckt so viel drin. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn man zum Beispiel auf die Liste der erfolgreichsten Filme weltweit schaut. Ja, dass auf dieser Liste natürlich erstmal ja Filme auftauchen, die tatsächlich epische Geschichten erzählen, die große Dinge darlegen und uns damit hineinnehmen, uns das miterleben lassen. Weiß nicht, ob ihr vielleicht einschätzt, ja, welche Filme auf dieser Liste, ja, so da sind. Ich nenne euch mal nur die ersten vier, ja, an erster Stelle. Und übrigens sind das alles Filme, ja, die mittlerweile über 2 Milliarden Euro eingespielt haben. Ja, also, das ist schon ganz schön üppig. An erster Stelle ist Avatar. Ja, mancher kennt den vielleicht, ja, spielt irgendwo, ja, auf einem anderen Planeten. Und der zweiterfolgreichste Film ist Avengers Endgame. Ja, dann kommt an dritter Stelle Titanic und an vierter Stelle Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, also hier sind so ein paar Beispiele, ja, von Filmen, die tatsächlich epische, ja, Dinge erzählen, große Geschichten, ja, große Bilder, die da gemalt werden. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich gedacht, na, dann ist es kein Wunder, dass das erfolgreichste Buch der Welt die Bibel ist. Ja, weil die Bibel nämlich genauso, ja, eine große Geschichte erzählt. Ja, mit vielen Bildern und mit vielen Dingen uns das nahe bringt, diese große Story Gottes. Ja, was er an Geschichte schreibt und was er im Blick hat. Wenn wir heute also einsteigen in unsere Predigtreihe mit dem Titel Wiederhergestellt, dann wollen wir genau in diesem Buch natürlich anfangen. Dieses Buch, was uns davon berichtet, und wir fangen hinten im Buch an. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, habe ich mir sagen lassen, die fangen Bücher immer so an. Ich weiß nicht, ob du dazu gehörst. Ja, es gibt Leute, die fangen erstmal hinten das Ende des Buches an zu lesen, um dann zu sehen, ob sich der Rest vielleicht auch lohnt. Weißt du, gibt es Leute hier, die so Lesetypen sind? Ja, würdest du dich mal melden? Gibt es Leute? Oder hier gar? Ah, da, ich sehe ein paar Hände. Ja, also, erstmal hinten anfangen. Lohnt es sich denn? Ja, und wenn wir heute, ja, zu Beginn dieser Predigtreihe hinten anfangen, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, ja, dass du so auf den Geschmack kommen wirst, dass du merken wirst, dass sich der Rest tatsächlich lohnt. Ja, und ich hoffe, dass ich dir ja so ein bisschen Anreiz geben kann, ja, dass du sagst, ich will das alles entdecken, ich will mich mit dieser großen Story von Gott befassen, ich will da richtig eintauchen und ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich lese uns aus dem Buch der Offenbarung aus dem 21. Kapitel ab Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Es ist faszinierend, was uns hier berichtet wird. Und hier am Ende dieses Buches, ja, so müsste man sagen, laufen all die Fäden, ja, die hier schon da sind in diesem Buch zusammen und sie schaffen ein Bild, das in komprimierter Art und Weise die Absichten und die Ziele Gottes uns vor Augen stellt und deutlich macht, worum es denn eigentlich geht. Deshalb bildet dieser Text die perfekte Ausgangssituation, den Ausgangspunkt für den Weg, den wir gehen wollen. In diesen nächsten Wochen, wo wir uns mit dieser Predigtreihe befassen und wo wir ein besseres Verständnis davon bekommen wollen, was Gott tut und welche Rolle du dabei spielst. Ja, welche Rolle du denn einnimmst. Mit diesem Reden von einem neuen Himmel und eine neue Erde spannt sich ein Bogen, der am Anfang der Bibel anfängt. Denn hier am Anfang der Bibel, ja, werden genau diese gleichen Worte verwendet. 1. Mose 1, Vers 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und genau das ist es, was sich am Ende dann wiederfindet. Es war also die Zielsetzung immer dieselbe. Ob wir nun am Anfang des Buches schauen oder am Ende des Buches schauen, die Zielsetzung ist dieselbe. Himmel und Erde bilden ja die gute Schöpfung Gottes, in der er zu Hause ist, in der er wohnt, in der er sich manifestiert, in der er sich zeigt. Und dieser Gott der Bibel, den wir lieben und den wir anbeten, er zeichnet sich dadurch aus, dass er Nähe sucht. Das ist das Faszinierende, ja, an diesem Gott. Er sucht Nähe. Deswegen spielt zum Beispiel im Alten Testament der Tempel so eine wichtige Rolle, weil er nämlich dieses Nahsein Gottes, ja, eigentlich greifbar macht. Und deswegen sagt Jesus im Matthäusevangelium im 28. Kapitel in Vers 20, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Da ist es immer wieder dieses Motiv. Ja, Gott will uns nahe sein. Anders hat sich Gott das nie gedacht. Das war immer sein Plan. Doch wie man aus den Worten, die wir auch hier am Ende der Bibel gelesen haben, ja, vermuten kann, kam es anders. Es kam anders. Nicht Gott hat sich von uns entfernt, sondern wir haben uns von ihm entfernt. Und das ist ein Drama, das uns ja auf den Seiten der Bibel entfaltet wird und wirklich dargestellt wird. Ja, ein Drama, ja, das in vielen Worten und Bildern uns nahegebracht wird. Es geht dabei um Menschen, die meinen, es besser zu wissen. Da geht es um Menschen, die Gutes nicht annehmen, weil sie davon überzeugt sind, irgendwie manipuliert zu werden. Menschen, die überall Bevormundung vermuten und sich, ja, dagegen mit Händen und Füßen wehren. Menschen, die ihre eigenen Wege gehen und sich dabei total verrennen. Und Menschen, die nicht mehr vertrauen wollen, sondern ihrem eigenen Lebensentwurf entwickeln und den auch leben wollen. Die Story, die am Anfang der Bibel so pompös anfängt mit der Schöpfung und dann wird uns so erzählt von einem üppigen Garten, ja, der da also, ja, gepflanzt wird, geschaffen wird von Gott und der Mensch wird da hineingesetzt und dann gibt's dieses Label, was da draufgelegt wird. Es ist sehr gut. Diese Story nimmt einen dramatischen Verlauf. Ein Muster, das sich übrigens auch in all den Blockbustern, die ich am Anfang aufgezählt habe, in diesen erfolgreichen Filmen, genauso widerspiegelt. Wo haben die das wohl her? Und hier ist der Punkt, an dem die Notwendigkeit von Wiederherstellung ganz deutlich zutage tritt. Wo auf einmal deutlich wird, es ist nötig, ja, dass Dinge wiederhergestellt werden, dass Erneuerung geschieht, weil die Erde unter eine zerstörerische Herrschaft gefallen ist. Diese Rebellion gegen Gott, dieses, ja, Aufbegehren gegen ihn, der Egoismus von uns Menschen, die Entfremdung, die dabei, ja, zustande gekommen ist, der Hass und die Krankheit, Zerstörung und der Machthunger, die Gier, Krieg und Tod, all das breitet sich auf dieser Erde aus wie ein Krebsgeschwür. Und dann kommt es zu diesem Bruch, der so tief geht, dass sich Himmel und Erde voneinander entfernen. Wie dramatisch. Die Tür verschließt sich. So wie es im Bild dieses Gartens im 1. Mose 3, Vers 24 beschrieben wird. Da heißt es, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Gottes Absichten sahen eigentlich anders aus. Das war nicht das, ja, was er sehen wollte. Und das Bild von Wiederherstellung am Ende der Bibel, was wir in Offenbarung 21 gelesen haben, macht das genau deutlich und beschreibt das ja in kräftigen Worten. Da heißt es hier, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, keine Angstschreie werden mehr zu hören sein. All das wird ja hier ja uns vor Augen gestellt. So spannt sich also von Anfang ja bis zum Ende dieser große Bogen. Und spannend ist natürlich, was dazwischen passiert, was sich dazwischen ereignet, zwischen dem Anfang und diesem Ende. Wie wir festgestellt haben, hat Gott also nicht entschieden, alles sofort einzustampfen. Ja, dann wäre das Buch ziemlich kurz ausgefallen. Oder dann hätten wir es ja gar nicht, dann wären wir auch gar nicht da, wenn Gott gleich alles weggemacht hätte wieder. Er hat sich nicht dazu entschlossen. Dafür scheint er viel zu überzeugt zu sein von dem, was er geschaffen hat. Und dazu ist er viel zu sehr verliebt in uns Menschen, ja, dass er diesen Weg gibt, ja, so einen Weg gehen würde und dass er uns aufgibt. Nein, er hat eine andere Strategie. Er entscheidet sich, den Menschen aktiv mit einzubinden in dieses Projekt der Wiederherstellung. Er sieht, dass da hier was Neues geschehen muss, ja, und er macht es nicht alleine, sondern er macht es mit dem Menschen gemeinsam. Mit dir und mit mir. Wir alle sind in dieses Projekt mit einbezogen. Der Mensch ist eben nicht nur ein weiteres Produkt der Schöpfung, sondern er ist viel mehr. Er ist mit Macht ausgestattet und hat einen Auftrag, nämlich den Lebensraum aktiv zu gestalten. Das ist Auftrag an den Menschen. So lesen wir es auch am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 28. Da ist dieser Auftrag, das heißt, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Da ist also ein Mandat da, das Gott dem Menschen zuspricht und sagt, du bist in die Gestaltung dieser Welt, dieser Erde mit einbezogen. Es ist deine Aufgabe, es ist deine Verantwortung, es ist dein Auftrag. Und die Bibel ist ein eindrucksvolles Dokument dafür, mit welch einer Entschlossenheit Gott den Menschen zum Partner macht, ja zum Gegenüber für sein Projekt der Wiederherstellung. Das ist so faszinierend. Für diese Neuausrichtung aller Dinge, ja, die ihm wichtig ist. Er verbündet sich im wahrsten Sinne des Wortes mit uns Menschen. Und davon erzählt die Bibel, von diesen Bünden, die Gott schließt. Er nimmt uns mit hinein und das ganz aktiv. Und dann sehen wir im 1. Mose 12, ja, ist also ein bisschen weiter ins Buch hinein, wählt er dann zum Beispiel Abraham. Gott will mit seinem erwählten Volk diese Wiederherstellung bringen. Da heißt es hier, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Und die Bücher des Alten Testaments berichten uns dann davon, wie es denn mit diesem Bündnis gelaufen ist. Ja, wie es denn ja so den Verlauf genommen hat. Da ist eine Geschichte zu sehen, eine Geschichte von Zeichen und Wundern, die beispiellos sind, von kühnen Glaubenshelden, ja, die mutig Schritte gehen und vorangehen, aber auch von bestehender Rebellion und von der Eigenwilligkeit, die immer wieder auf Abwege führt und immer wieder in dem Straßengraben landet. Umso beeindruckender ist es dann, wie entschlossen Gott seinen Plan, ja, der Wiederherstellung weiterverfolgt, wie er daran festhält und nicht eben aufgibt. So sehr, dass er bis zum Äußersten geht. Er selbst wird Mensch. Das ist wie eine Adelung. Das ist wie eine Auszeichnung, die hier ja tatsächlich deutlich wird. Gott wird Mensch. Da sehen wir, welch eine Bedeutung wir Menschen haben in seinem Handeln, in dem, was er tut. Wir sind eben nicht einfach irgendwie da, sondern wir sind ja ganz wichtig und bedeutend für ihn. Er selbst wird Mensch. Philipper 2, Vers 6 schildert das uns eindrucksvoll. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wow. Das ist sowas Tiefes, ja, sowas Gewaltiges. Spätestens jetzt wird klar, welche Rolle wir Menschen für Gott spielen. Gott hätte es so auch machen können wie in manchen Superheldenfilmen. Von außen einschweben, ja, und dann boom, kraftvoll auftreten mit Laserblick und Cape und sowas alles, ne? Und dann steht er da und ist der Superheld, der uns alle rettet und pff, ja, dann ist er wieder weg und irgendwo sitzt er dann. Aber Gott kommt nicht so. Er kommt nicht als Superheld von außen so eingeflogen, ja, und dann zieht er sein Ding durch. Nein, er wird Mensch. Er wird Mensch. Und wenn du dich je gefragt hast, ob du als Mensch für Gott eine Rolle spielst, dann hoffe ich, dass du jetzt in diesem Moment die Antwort für dich findest. Du spielst eine immens große Rolle für ihn. Gott wird Mensch, weil Wiederherstellung nach wie vor das Projekt ist, das er in Partnerschaft umsetzen möchte. In Partnerschaft mit dir und mit mir. Und durch sein Opfer schafft Jesus eine Lösung für die Schleife der Rebellion und der Sünde, ja, und ja, hilft es, dass wir darin ausbrechen können, was die ganze Zeit ja dieses Projekt behindert hat. Paulus beschreibt das im Kolosserbrief im 2. Kapitel. Ab Vers 14 schreibt er, den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, Halleluja zu rufen. Ja, auf die Stühle zu steigen. Ja, zu jubeln. Ja, und zu jauchzen. Und zu sagen, come on, Pastor, was für ein Wort. Ja, was für ein Sieg, den Jesus hier, ja, für uns errungen hat. Gewaltig. Woo! Preis den Herrn. Ja, wie stark ist das denn? Ich muss euch mal ein bisschen aus der Reserve locken. Hey, wenn du zu Hause zuschaust, tanz auf deinem Sofa. Das ist sowas Gewaltiges. Das ist der Game Changer. Ja, so will ich es mal ausdrücken. Ja, der Game Changer für Wiederherstellung in dieser Welt. Und das Neue Testament hat dafür eine Begrifflichkeit, ja, die dort verwendet wird. Sie spricht in diesem Moment vom Anbruch des Reiches Gottes. Ja, dass Gott also hier kommt, König Jesus seine Herrschaft aufrichtet, ja, und hier Neues schafft. Und es ist keine Überraschung. Vielleicht hast du schon vermutet, dass dieser König Jesus, der Sieger, Folgendes tut. Und wir lesen davon im Matthäus Evangelium 28. Kapitel, Vers 18. Da sagt Jesus hier zu denen, ja, die ihm folgen, seine Jünger, mir ist alle Macht und im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu seinen Jüngern. Tauft sie, ja, und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was tut Jesus hier? Was tut er? Er tut genau dasselbe, was schon am Anfang geschehen ist. Er gibt nämlich den Auftrag, ja, hier in das Projekt einzusteigen. Es hat sich nicht geändert, was am Anfang schon da war, als es hieß, vermehrt euch und ja, habt Macht, ja, über in dieser Welt und geht mit diesem Mandat und gestaltet diese Welt. Darum geht es. In gleicher Weise wie am Anfang wird uns Menschen das Mandat zugesprochen, Mitwirkende im Werk der Wiederherstellung Gottes in dieser Welt zu sein. Das ist eine ganz wichtige Feststellung, ganz bedeutend. Der britische Theologe Tom Wright, er bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Er schreibt, es geht um die Geschichte vom Königreich Gottes, das auf der Erde in Gang gesetzt wird, wie es im Himmel ist, womit ein neuer Zustand hergestellt wurde, in dem die Macht des Bösen entscheidend besiegt worden ist, die neue Schöpfung entscheidend in Gang gesetzt wurde und Jesu Nachfolger beauftragt und befähigt werden, diesen Sieg und diese eingeläutete neue Welt zu verwirklichen. Wow, gefällt mir. Das ist richtig stark. Dieses Zielfoto, was wir gesehen haben in Offenbarung 21, ist also nicht nur ein Ausblick auf etwas, was irgendwann mal geschehen wird, was sich irgendwann mal ereignen wird, sondern es ist eine Erinnerung. Es ist eine Einladung an uns alle. Eine Einladung und dieses Bewusstsein in sich zu tragen, ja, dass es nicht irgendwas ist, ja, wo Gott auf einmal mit dem Finger schnipst und plötzlich ist das irgendwie so, wie es da beschrieben wird. Nein, sondern dass er dich und mich, dass er uns mit einbezieht, um in dieser Welt etwas zu gestalten, tatsächlich hier die Wiederherstellung, die er bringen möchte, hineinzutragen und auch zu verkörpern. Und das haben wir jetzt entdeckt, dass zwischen diesem Ende und dem Anfang des Buches, zwischen dem Ende und dem Anfang dieser großen Story, dieser großen Erzählung, diese Entschlossenheit von Gott sich widerspiegelt, dass er unbedingt uns Menschen zur Verwirklichung seines Projektes haben möchte. Wenn du also dem König Jesus folgst, wenn du eine Person bist, die sich dem König Jesus anvertraut hat, und gesagt hat, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Dann bist du nicht nur ein Teil dieser neuen Schöpfung, wie Paulus das sagt im 2. Korinther 5, Vers 17, wo er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Auch hier spiegelt sich das wieder. Es ist aber nicht nur das, es ist viel mehr. Gott möchte durch dich Wiederherstellung in diese Welt tragen. Das ist die Message, die hier drin ist. Gott möchte durch dich etwas gestalten in dieser Welt. Was das bedeutet, wollen wir im Verlauf dieser Serie miteinander entdecken. Das wollen wir entfalten. Ja, was das meint in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, wie Gott dich und mich gebrauchen möchte, ja, um hier wirklich zu diesen Gestaltern zu werden, um das sichtbar werden zu lassen und um dann zu begreifen, dass das Werk der Erlösung nicht nur etwas für die Zukunft ist, sondern auch die Gegenwart, das hier und jetzt umfasst. Und es ist darum geht, was Gott durch dich tun will, nicht nur, was er für dich und in dir tut, sondern was er durch dich tut. Das heißt, du bist heute hier und jetzt eingeladen, dich dazu zu positionieren. Diese Einladung anzunehmen, ja, dieses Bewusstsein, ja, da dir, ja, das wirklich klar zu werden darüber, ja, dass Gott dich wählt, um Wiederherstellung in dieser Welt zu tragen. Er, ja, wünscht sich die Neuausrichtung aller Dinge und er nimmt dich dabei als Partner wahr. Was für ein Geheimnis. Das heißt, da müssen wir erstmal anfangen. Da müssen wir erstmal anfangen und ein Ja dazu finden und zu sagen, Gott, ich begreife jetzt, dass ich nicht passiv irgendwie nur dabei bin, sondern dass du mich aktiv mit hineinnehmen willst. Und mir wäre es ja so ein Anliegen, ja, wenn wir zum Start dieser Predigtreihe miteinander dieses Gebet beten würden, dass wir sagen, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns entfaltest, was das für mich bedeutet, dass du das in mein Leben hineinträgst, ja, dass du mir hilfst, das zu erfassen und zu verstehen, was es meint, dass ich Partner in der Wiederherstellung bin, die du wirken willst in dieser Welt. Und du vermutest vielleicht schon, das bedeutet dann, dass du vielleicht viel mehr Gestaltungskraft in dir trägst, als du denkst. dass viel mehr in dir steckt, weil Gott dir so viel gegeben hat, wie du bislang gedacht hast. Und das zu aktivieren, das wahrzunehmen, da hineinzugehen, darum zu beten, ja, dass Gott dich da ja hineinführt und das verwirklicht, darum soll es auch gehen in dieser Predigtreihe. Und deswegen ist meine erste Predigt, die ja die Eröffnung ist für diese Reihe, erstmal eine Feststellung über diese Tatsache, die wir jetzt gesehen haben, und eine Einladung. Nämlich die Einladung, dass du für dich innerlich die Entscheidung triffst, sag ja, ich steig damit ein. Ich begebe mich mit auf diesen Weg. Ich bin halt nicht nur Statist im Reich Gottes, sondern ich bin Partner des lebendigen Gottes. Wow. Wollen wir beten zusammen und unser Leben in Gottes Hand geben und sagen, Herr, gebrauche mich, schließ mir das auf, was das für mich bedeutet. Ich bete mit uns. Jesus, es ist erstaunlich. Es ist so erstaunlich, was wir in deinem Wort lesen. Es ist so gewaltig, welchen Platz du uns vorgesehen hast. Danke dafür, dass wir nicht irgendjemand sind für dich, sondern dass wir Zielpunkt deiner Liebe, Zielpunkt deiner Entschlossenheit sind. Und dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineintrittst mit einem Reichtum und mit einer Befähigung dafür, dass es uns gelingen kann, wirklich Partner in deinem Wirken zu sein. Und Herr, wir wollen uns auf den Weg machen in den nächsten Wochen, das zu entdecken und das für uns zu verinnerlichen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns da mitnimmst. Ich bitte dich, dass du zu uns redest und nicht nur jetzt an den Sonntagen, wo wir die Predigt vielleicht hören, sondern dass du den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dass du jeden Tag nutzt und dass du uns die Augen öffnest, unser Herzen berührst und zu uns redest und etwas in uns wachrufst. Komm, Heiliger Geist, wirke du an uns. Ich lade dich ein, dass du dir jetzt ganz bewusst einen Moment nimmst, wo du einfach dein eigenes Leben Jesus hinhältst, für dich auf das reagierst, was du jetzt gehört hast. Und ich würde besondere Einladung aussprechen an die Menschen, die vielleicht hier sind, vielleicht bist du da, vielleicht guckst du auch online zu. Und du stellst fest, ja, dass dieser König Jesus noch nicht dein König ist. Aber du hast es gehört und du hast dich vielleicht schon länger damit beschäftigt und du merkst, jetzt ist der Punkt da, wo auch du reagieren solltest. Wo auch du dich positionieren solltest. Und wo es für dich dran ist, Jesus als König über deinem Leben anzuerkennen. Wenn du das tun willst und wenn du merkst, das ist heute dein Schritt, dann würde ich gerne ein Gebet vorsprechen, das du gerne nutzen kannst. Du kannst natürlich auch ganz selbst formulieren, aber das soll eine Hilfestellung sein für dich, um einfach diesen König Jesus einzuladen in dein Leben. Dann bete doch mit mir. Und du kannst sagen, Jesus, ich will mich heute vor dir beugen. Ich möchte dich in mein Leben einladen und bitte dich, dass du ab jetzt der Herr meines Lebens bist. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mein Leben neu ausrichtest. Danke, dass du jetzt zu mir kommst, dass ich deine Liebe empfangen darf und dass ich mich als Gegenüber von dir, Gott, wahrnehmen darf. Ich würde gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Wenn du hier im Raum bist, darfst du gerne im Anschluss hier nach vorne kommen. Es werden noch Beter da, so kannst du auf mich zukommen. Ja, wenn du online zuschaust, lade ich dich ein. Hey, dann schreib uns gerne unter gebet@edel-leipzig.de. Teile uns mit, dass du heute das so festgemacht hast. Wir würden uns so freuen, von dir zu hören und wollen gerne auch da mit dir gemeinsam, ja, dass dir helfen, dass du weitere Schritte gehen kannst. Ich will uns einladen, dass wir gemeinsam dieses nächste Lied jetzt nochmal nutzen, ganz bewusst den Fokus auf Jesus nehmen. und einfach sagen, danke Herr dafür, dass du mich erwählst, dass du mich so wertschätzt und mich so achtest und dass du mich hineinnimmst in dieses Projekt der Ausrichtung, der Neuausrichtung aller Dinge.